Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Die grundsätzliche Idee von unserem Projekt ist ja, herauszufinden, was denn gute, sinnvolle Maßnahmen sind, wie man langfristig und nachhaltig Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistert. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass wir mal ein bisschen uns damit beschäftigen, wie war das für uns selbst, als wir Kinder und Jugendliche waren, also was ja durchaus schon eine Weile her ist. Und wie sieht es vielleicht auch aktuell aus? Wie sieht es in Deutschland aus? Also gar nicht so sehr, wie Leute sich bewegen oder wie Kinder sich bewegen, sondern gerade Stichwort Schulsport. Wie sind da die Rahmenbedingungen? Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es vielleicht auch in anderen Ländern aus? Und da finde ich eigentlich den persönlichen Einstieg auch ganz gut. Also was war Schulsport für dich, Max, als du noch in der Schule warst?
Ja, da kann ich gleich was zu sagen. Ich möchte noch kurz ergänzen zu dem, was du eingangs gesagt hast. Das ist ja auch eine sinnvolle Einleitung für alle die uns zuhören. Also es geht ja, wie gesagt, nochmal um das Buchprojekt und es sind halt verschiedene Einflussfaktoren. Also wir kümmern uns auch in künftigen Interviews sehr viel auch um den gesellschaftlichen Einfluss. Also wir alle sozusagen und unsere Einflüsse auf Kinder und Jugendliche, was so die Heranführung an Sport angeht, aber auch die Medien, was haben die damit zu tun? Dann natürlich das Elternhaus, ganz wichtig. Die Eltern sind unsere ersten Helden im Leben oder auch Antihelden, je nachdem, wo man landet in der Genlotterie sozusagen. Dann aber auch die politische Seite und natürlich auch die Schule und auch die Trainerseite in den Vereinen. Und heute sprechen wir jetzt schwerpunktmäßig über die Schule. Das ist eben auch ein sehr wichtiger Punkt, weil für viele Kinder ist es, glaube ich, auch mittel im Jahr fast die einzige sportliche Betätigung in der Woche und da auch so ein bisschen zur Überleitung von meinen Erinnerungen. Also du wirst ja deine gleich ergänzen, aber das bin da echt ein bisschen ins Schmunzeln gekommen, wenn ich so an den Schulsport früher denke. Und das ist vielleicht auch, hängt damit zusammen, was ich gerade gesagt habe. Also ich habe mir zuerst eigentlich so gedacht, zuerst kam so ein großer Spaß in den Kopf, in die Erinnerung, weil einfach bei uns ist dann einfach wie Krieg ausgebrochen. Sobald es die Bälle ausgeteilt wurden, wurde eigentlich wild rumgeballert. Ohne Ende vor allem in dieser kleinen Schulsporthalle und haben alle durch die Gegend gebolzt. Und es war halt herrlich einfach. Also es war meine absolute Lieblingsstunde. Gefährlich wurde es nur dann immer, wenn wir Hockey gespielt haben. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass wir mit richtigen Hockeybällen gespielt haben. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass es brandgefährlich ist, gerade wenn man überhaupt keine technische Ahnung hat. Aber ich habe mir dann gleich als zweiten Gedanken gemacht, irgendwie, es war immer so ein Grüppchen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, kannst du gleich ergänzen, immer so ein Grüppchen von auch guten Freunden von mir, die aber dann einfach nicht diesen sportlichen Bezug hatten und da natürlich irgendwie ihr Ding gemacht haben. Also gerade wenn wir irgendwie draußen Fußball gespielt haben oder irgendwelche WM-Spiele oder Vereinsspiele nachgespielt haben, das war immer ein besonderes Highlight. Und da war halt eben immer ein Grüppchen, das so abseits stand, das dann irgendwie da nicht richtig abgeholt wurde, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und das waren so die ersten zwei Gedanken. Also unglaublich unbändige Freude, endlich mal diese ganze aufgestaute Bewegung rauszulassen. Aber auch einige Kinder, die gar nicht so angesprochen wurden oder vielleicht sich eher noch mehr als Nicht-Sportler platziert haben und dann eben mit der Kippe im Mundwinkel dastanden und davon nichts wissen wollten. Und eben, ja, diese eigentlich beste Zeit in der Woche. Also vielleicht das noch als Ergänzung. Wir hatten damals eine eigene Schwimmhalle sogar. Die ist aber dann irgendwann zugemacht worden. Also Schwimmen fand auch statt, aber das dann so rudimentär. Da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, dass man eigentlich in der Schule gar nicht schwimmen lernt. Da haben sich übrigens auch große Dramen abgespielt in der Schwimmhalle. Also von Leuten, das war wirklich absoluter Überlebenskampf. Zum Teil, es war auch echt, was da gemacht wurde. Früher einfach so, hier Schwimmer, hier 50 Meter und wir messen die Zeit. Aber die Leute wurden wirklich vogelwild irgendwie gestartet und sind da ging es wirklich ums Überleben. Ja, und irgendwann, um das abzuschließen, wurde es natürlich beim Tennis immer ernster mit mir. Dann habe ich auch bei vielen Sachen nicht mehr so richtig mitgemacht, weil die Verletzungsgefahr zu hoch war. Vielleicht auch Bullshit, dass irgendwie die Verletzungsgefahr hoch war, aber ja, bei manchen Übungen hat es wahrscheinlich sogar gestimmt. Jetzt übergebe ich mal an dich. Wie war das bei dir? Also hattest du auch diese gleichen Empfindungen und hattest du auch, war das für dich auch die schönste Zeit eigentlich oder war es ganz anders?
Ja, also das ist sehr einfach zu beantworten. Sportunterricht war immer eigentlich die beste Zeit in der Woche und in der Schule. Also ich hatte eine sehr, sehr positive Schulsporterfahrung, einfach weil es also von der Grundschule an bis dann hin zum letzten Jahr hat dann als Leistungskurs war das einfach, das hat mir am meisten Freude gemacht, hat mich am meisten interessiert und war auch das, wo ich, ähnlich wie du gesagt hast, konnte man es eigentlich kaum erwarten, in die Sporthalle zu kommen. Und ja, war auch dann auch immer das, was nicht früh genug kommen konnte in der Woche. Und war natürlich auch immer traurig, wenn das ausgefallen ist. Hab dann auch eben, wie schon kurz gesagt, das dann auch als Leistungsfach genommen und da dann auch die Theorie hat mir super viel Spaß gemacht. Also rundum würde ich sagen, meine Schulsporterfahrung war richtig positiv und war eigentlich cool. Aber ähnlich wie du jetzt auch gesagt hast, so ein bisschen jetzt mehr reflektierend, also das ist jetzt sehr aus der Brille von damals, super viel Spaß gemacht, ist eigentlich so das, wo ich am meisten aufgegangen bin in der Schule. Rückblickend muss man aber auch sagen, dass der Schulsportunterricht, zumindest bei uns, eigentlich genau auf solche Leute wie mich ausgelegt war, zumindest vom Gefühl, weil diejenigen, die gerne Sport gemacht haben und auch da wahrscheinlich gut drin waren, für die war es super einfach. Diejenigen, die aber jetzt mit Sport erstmal nicht so viel am Hut haben oder vielleicht auch neben der Schule gar keinen Bezug zu Sport haben und auch gar keinen anderen Sport machen, für die stelle ich mir das eine relativ unschöne Erfahrung vor. Also Sportunterricht irgendwo eingekesselt zwischen Latein und Bio, so mitten am Schultag. Man muss runter in die muffige Sporthalle. Also das ist auch noch was, woran ich mich erinnere. Unsere Sporthalle war im Keller von der Schule, ohne jegliches Tageslicht. Und weil mich hat das nicht gestört, aber dass das jetzt nicht unbedingt positive Assoziationen weckt, ist, glaube ich, auch klar. Und dann halt auch diese Tatsache, dass du kommst da vom anderen Unterricht rein, musst dann danach irgendwie, entweder verschwitzt oder abgehetzt in die nächste Schulstunde. Also so, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann irgendwie festgestellt, ja, das sind nicht wirklich Voraussetzungen, dass du da Begeisterung für Bewegung entfachen kannst. Und das ist jetzt so rückblickend so das andere, was ich da am Schulsport, zumindest an meine eigene Zeit zurückerinnere. Und das zweite da auch noch, also ich habe dann selber irgendwann irgendwie in der 10. oder 11. Klasse, ich weiß nicht mehr ganz genau, konnte man dann so eine Schulsportmentorenausbildung machen, um dann AGs zu leiten, also Sport-AGs. Ich glaube, ich habe damals schon die Fußball-AG oder sowas gemacht. Und da dann auch festgestellt, yo, so eine Gruppe, und das waren nicht viele, das waren vielleicht 5, 6 Jungs oder vielleicht auch 8, so eine Gruppe in der Sporthalle zu bändigen, ist auch krass. Also ist auch was man kommen muss. Deswegen auch rückblickend sehr großen Respekt vor den Sportlehrern, die ja, also später getrennt, aber am Anfang so in die ersten, also 5., 6., 7. Klasse, ja auch gemischt Mädchen und Jungs zusammen unterrichtet haben. Und dann waren da 25, 30 Kinder oder Jugendliche. Und also das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, um dann vielleicht auch die Leute abzuholen, die jetzt in Sport und Bewegung nicht ganz daheim sind. Ja, das sind so ein bisschen meine zwei rückblickenden Erfahrungen von, wenn ich an die Schulsportzeit zurückdenke. Individuell super, mega, hat viel Spaß gemacht. Erfüllt es ganz oder hat es damals das erfüllt, dass man sagt, man bietet Kindern eine Möglichkeit, Bewegungserfahrungen zu machen? Weiß ich nicht so ganz. Also es sind dann nicht unbedingt die Rahmenbedingungen, die dafür geschaffen wurden.
Ja, absolut. Und das, was du gesagt hast mit den Umkleidekabinen, oder bei uns waren es nicht der Keller, aber die Umkleidekabinen jetzt im Nachhinein, das war eigentlich sehr grenzwertig. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch später zu der Infrastruktur, wie sie aktuell ist. Also so richtig Bock hat es nicht gemacht für jeden. Also so wie du es gesagt hast, ja, wenn man selber sportaffin ist, ist ja eigentlich alles egal, ja. Das Unangenehme war danach nur das Weiterschwitzen irgendwie über Duschen, Es gab keine Dusche, glaube ich, und dann musste er irgendwie in deinen muffigen Sachen, dann war es wahrscheinlich auch für den Lehrer danach nicht so wahnsinnig toll, wenn da irgendwie 25 stinkende Leute ankommen. Und dann denke ich mir auch so Schwimmen hatte ich gesagt, aber auch den Sport an sich, also dass man da auch die Umkleidekabine ist ja auch dann irgendwie ein komischer Ort. Ja. Also eigentlich für einen Ort, den wir schätzen gelernt haben, natürlich du als Fußballer, ich meine, da spielt sich viel ab, aber für andere, er hat jetzt dieses Grüppchen erwähnt, die da einfach in der Ecke stehen, dann auch vielleicht ein paar Pfunde zu viel haben. Wahrscheinlich waren da auch unglaublich unangenehme Situationen dabei. Also beim Schwimmen dann auch in so einem Badeanzug, wenn man das gar nicht so mag. Und also da wurde nicht so viel Rücksicht genommen. Und ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung gedacht, bevor wir jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen den Status quo beschreiben, also wo stehen wir überhaupt in Deutschland, was bedeutet Schulsport, habe ich mir die Frage gestellt, ist es eigentlich so die richtige Herangehensweise jetzt ganz grundsätzlich? Das musst du jetzt nicht beantworten oder können wir auch nicht beantworten wahrscheinlich, aber einfach zu sagen, man hat jetzt 2-3 Schulsportstunden, muss nicht eher der Ansatz erstmal sein, wie kriegen wir irgendwie die Bewegung in den ganzen Tag? Weil mein Problem in der Schule war immer dieses unfassbar lange Sitzen. Zum Teil bin ich auch oft eingeschlafen, gerade auch übrigens nach dem Sportunterricht. Dann treibst du deinen Puls nach oben, dann fällt er wieder runter, weil du dann irgendwie da in Dio hockst in der 5. Stunde. Dann pennst du ein, weil du vielleicht auch vorher noch was gegessen hast. Und ich weiß nicht, wäre es nicht viel besser gewesen und wäre es nicht viel inklusiver sozusagen für alle gewesen, die nicht so Sportraketen im übertragenen Sinne waren wie wir oder so Lust drauf hatten, die Bewegung in den ganzen Tag reinzubringen. Also ist nicht der Schulsport, ist es per se schon ein Fehler, dass man überhaupt von Sport da redet, müsste man nicht irgendwie woanders anfangen oder ansetzen?
Ja, da habe ich eigentlich auch 2 Gedanken dazu. Also zum einen, ich kann mich noch erinnern, und das ist ja eigentlich auch sinnvoll, weil ich kann mich noch erinnern, dass wir erst ein Format hatten, wo wir 3 Stunden Unterricht hatten, eine große Pause, dann nochmal 3 Stunden Unterricht, was dann irgendwann in meiner Schulzeit zu 2 großen Pausen, also dass du 2 Stunden Unterricht hattest, große Pause und das gleiche nochmal, dass es gewechselt wurde. Was ja eigentlich genau dazu führt, dass man mehr irgendwie aktivere Zeit hat in der Schule, weil das ist ja, glaube ich, genau das, worauf du hinaus willst. So, man sitzt eigentlich den ganzen Tag. Wäre es nicht besser, wenn man ja einfach einen aktiven Schultag hat, also dass man manche Sachen hat, wo man eben eher in der Bewegung ist, auch Unterrichtsstunden und sowas. Und ja, ich meine, auch da wieder rückblickend, hat jetzt weniger mit der Schule zu tun, aber wenn wir dann mal Unterrichtsstunden hatten, wo man mal rausgehen durfte oder wo man sich bewegen durfte, das war auch mit das Schönste. Also, glaube ich, ist zumindest aus unserer Schulzeit damals ein bisschen an dem aktiven, bewegten Tag ein bisschen vorbeigegangen, was ja eigentlich, wenn man jetzt anschaut, okay, was für die allgemeine Gesundheit wichtig, da ist es ja viel besser, wenn man viele aktive Bewegungspausen den Tag über hat, also auch so jetzt am Arbeitstag. Stichwort Stehtisch, Stichwort immer mal wieder rumlaufen und nicht nur auf den Bildschirm vor sich schauen. Das ist so das eine. Und das andere, und ich glaube, da kann man auch vielleicht ein bisschen den Bogen zur Entwicklung vom Schulsport schlagen. Wenn man sich anschaut, also haben wir ja auch in der Vorrecherche jetzt ein bisschen geschaut, es hat sich nicht viel verändert, was jetzt die Empfehlungen zu Schulsportstunden betrifft. Also das ist eigentlich Nachkriegszeit. Bis heute ist die Empfehlung 2 bis 3 Stunden oder eigentlich 3 Stunden Schulsport pro Woche. Es pendelt sich eigentlich schon immer so auf 2 Stunden ein, auch wenn viel entfällt, was man ja auch immer wieder hört. Was sich aber, wenn man da ein bisschen tiefer reinschaut, verändert hat, also nicht die Schulsportstunden, sondern die Rolle, die Schulsport innerhalb im Leben von einem Kind und einem Jugendlichen spielt, während es früher irgendwie ja einfach ergänzend dazu war, also zusätzliche Bewegungserfahrung, ist es für mehr und mehr Kinder heute die einzige Bewegungserfahrung, die man in der Woche hat, weil Mitgliedschaft in Sportvereinen geht massiv zurück. Ich glaube, über ein Viertel die letzten 10 Jahre. Und das führt halt dazu, dass dieser Schulsport nicht was ist, wo eben ich damals als Fußballer auch einen Purzelbaum und einen Handstand gelernt habe und meinen eigentlichen Sport außerhalb der Schule mache, sondern dass es für immer mehr und mehr Kinder die einzige Möglichkeit in der Woche ist, Sport, organisierten Sport zu haben. Und das finde ich dann schon eine erschreckende Entwicklung, weil das gibt ja auch dem Schulsport eine ganz andere Notwendigkeit. Also wenn es klar ist, okay, im Schulsport kann man mal ein bisschen was Neues lernen, da lernt auch mal der simple Fußballer, was ja Rhythmik ist oder sowas. Wenn sich das verschiebt zu, das ist die einzige Zeit in der Woche, wo wir tatsächlich organisiert und angeleitet Sport machen können, ist ja eine viel größere Dringlichkeit vorhanden, dass dieser Sportunterricht auch stattfindet, was ja total konträr dazu ist, dass wahnsinnig viele Lehrerstellen fehlen, dass die Sportstunde eigentlich so die erste ist, die auch weggestrichen wird. Und gibt dem Ganzen so eine unnötig, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so eine Signifikanz, die es eigentlich gar nicht haben sollte, wenn das einfach statt die einzige, die zusätzliche Bewegungserfahrung wäre.
Ich glaube, du hast was sehr Wichtiges gesagt. Wenn es für Kinder die einzige Zeit ist, auch innerhalb des Tages, wenn man jetzt da wirklich vom Marco ins Mikro geht, dass man da sagt, man bewegt sich 45 Minuten, auch nur 2 Stunden, so wie du es gesagt hast, 2 bis 3 Sportstunden. Wie gesagt, ist die Kultusministerien empfehlen 3 Stunden, oft sind es aber nur 2. Und wenn die überhaupt dann gehalten werden, viele fallen auch flach, dann ist es natürlich ein gefährlicher Ansatz, weil das ist genauso wie, da gibt es ja auch sehr viele und gute Studien dazu, dass die Leute, die im wahrsten Sinne den ganzen Tag auf ihrem Hintern sitzen und dann irgendwie ins Fitnessstudio fahren, das reicht nicht. Das ist keine, wie hat das mal jemand genannt, irgendwie artgerechte Menschenhaltung, wenn man es so nennen würde. Das ist zu wenig. Es ist einfach, es muss diese Bewegung überall rein. Du hattest das schon ein bisschen skizziert, also da jetzt übergehend, wie so ist der Status quo, gerade auch in Deutschland, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Schulsport sprechen? Dann haben wir da diese, wie gesagt, 2 bis 3 Stunden. Und ich habe auch noch ein paar ganz interessante Zahlen dazu. Also dann kommt man ja sehr schnell auf den Punkt Sportlehrermangel. Das haben wir jetzt alle aus der Presse gelernt. Es gibt einen sehr großen Mangel an Lehrern, gerade auch in Bayern, an qualifizierten Sportlehrern sowieso. Also die Situation ist so, dass es in manchen Bundesländern der Sportunterricht, wenn er dann stattfindet, muss man auch sagen, von 20 bis 30% von Lehrkräften gemacht wird, die von Sport eigentlich keine Ahnung haben oder wie man didaktisch an sowas rangeht. Also ist eigentlich dann auch eine gravierende Zahl, finde ich, zumal mit der nächsten gekoppelt. Dann, was die Sportstätten angeht, damals war es auch schon nicht optimal, wenn man sich zurückerinnert, auch so, ich meine, bin in eine Schule gegangen in München-Schwabing, ja, also es gibt, glaube ich, in Deutschland schlechtere Punkte, um irgendwie eine funktionierende Turnhalle finden zu wollen. Dann habe ich aber die Zahl gefunden, dass 38% der Schulsportstätten in Deutschland als sanierungsbedürftig gelten. Damit meint man jetzt nicht irgendwie, dass eine Glühbirne muss reingedreht werden, sondern das ist wirklich ein schlechter bis sehr schlechter Zustand. Und die Situation, das war von 2021, hat sich, glaube ich, nicht verbessert. Also das ist auch so innerhalb des größeren Zusammenhangs und der Infrastruktur in Deutschland ist natürlich auch eine gravierende Zahl. Dann haben wir natürlich den Elefanten im Raum, das hatten wir gerade schon skizziert, das ist so der Bewegungsmangel, wo man sagt, das ist ja immer diese klassische Zahl von der WHO, die hatten wir auch schon genannt, dass halt 80% eigentlich nicht die empfohlene Bewegungsmenge erreicht und so weiter und so weiter. Also so ist die Situation in Deutschland und jeder, der irgendwie was von Bildung versteht, wird ja sagen, dass Bewegung dem Lernen förderlich ist. Also eigentlich wissen ja alle, was zu tun ist, aber es passiert halt nicht genug oder ich glaube, der Wille ist da, aber es sind halt immer andere Sachen tick wichtiger. Und das ist wahrscheinlich so das Problem, dass andere Fächer dann einfach auch nochmal ein anderes Standing haben. Vielleicht reden wir auch noch über den Punkt so Benotung, auch ein sehr kritischer Punkt. Also aktuell, jedenfalls nach meinem Stand, wird benotet. Natürlich nach verschiedenen Kriterien. Es geht nicht nur um Leistung, aber eben auch. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, das abzuschaffen. Und ja, ist die Frage, wo man ansetzen möchte. Also, dass der Schulsport wichtig ist, glaube ich, sind wir uns einig. Aber ja, wie geht man da weiter vor?
Was ich da noch ergänzen will, also ich meine, wir sprechen immer von dieser WHO-Empfehlung, dass sie nicht erreicht wird. Da muss man sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, dass es für Kinder und Jugendliche eine Stunde moderate bis intensive körperliche Aktivität am Tag ist. Was ja, wenn ich an ein Kinderleben denke, gar nichts ist. Also eine Stunde sollte eigentlich nichts sein. Und dann, also zumindest in meinem Rückblick, war ich also ständig draußen und ständig unterwegs. Eben, das muss man sich, glaube ich, an der Stelle auch immer wieder vor Augen führen, dass das nicht so viel ist. Also eigentlich ist das was, wenn ich an ein glückliches Kinderleben denke, dann sollte es eigentlich locker erreicht werden. Du hast schon ein bisschen, und da kann man vielleicht auch den Blick in andere Gegenden werfen, das Thema Benotung angesprochen, was ja in anderen Ländern, ja, weiß nicht, ob es jetzt der richtige Ansatz ist, aber auf jeden Fall ein anderer Ansatz. Also zum Beispiel in Finnland werden Schulsportnoten, also Noten generell sehr lange nicht, sind sehr lange kein Teil vom Schulalltag, und im Schulsport wird auch generell, glaube ich, bis zur 9. Klasse oder sowas gar nicht benotet. Was sicherlich, also wenn man jetzt ein bisschen den Schulsport als Bewegungserfahrung sieht, dann ist es sicher was Sinnvolles. Meine erste Reaktion, als ich das recherchiert hatte, dachte ich so, Sport ist doch eigentlich Wettbewerb. Ist es wahrscheinlich auch. Schulsport hat aber, glaube ich, gar nicht diesen Wettbewerbsanspruch. Und deswegen finde ich das, glaube ich, sogar eine sinnvolle Sache, weil du dann nicht irgendwie der Supersportler mit demjenigen, für den das einzige Mal die Woche ist, wo er Sport machen kann, vergleichst, sondern ja viel mehr wahrscheinlich auch auf Entwicklungen eingehen kannst. Okay, hat sich jemand verbessert im Vergleich zu dem, was er jetzt vor 4 Wochen war? Also vielmehr ein individuelles, ja, Bewertungskriterium, oder einfach auch, vielleicht auch ohne Bewertung, einfach neue Bewegungserfahrungen machen, festzustellen, so ein Purzelbaum ist ja eigentlich doch irgendwie ein bisschen was, ja, Komplexeres als nur einfach eine Rolle. Deswegen, das finde ich eigentlich ein ganz, ganz spannendes Konzept, dass da Noten keine so große Rolle spielen.
Ja, wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, also du hattest was Wichtiges gesagt, also diese Leistungsbeurteilung, die auf eine individuelle Ebene zu bringen. Aber es sind ja auch unterschiedliche Stärken. Also ich glaube, da bin ich voll bei Maria Montessori und der ganzen Philosophie, dass jedes Kind irgendwie da auch ganz individuelle Talente hat. Also ich zum Beispiel, ich kann sehr gut mit Ball und Schläger umgehen und habe auch eine gute Ausdauer und so weiter. Dafür bin ich die absolute Null, wirklich 0,0 Fähigkeit in Hochsprung. Also da springt ein Toast mehr aus dem Toaster wie ich hoch. Also es ist lächerlich, ich kann auch trotz meiner Größe nicht mal ansatzweise dunking oder so. Und ich glaube, jedes Kind hat halt da ganz andere Fähigkeiten. Also dann auch die Benotung zu sagen, hey, pass mal auf, du bist langsam und kriegst jetzt da irgendeine schlechte Note, kann aber vielleicht dafür irgendwie 50 Meter weit werfen, weißt du? Also es ist ja auch, also ich weiß nicht, ob da genau gut genug hingeschaut wird. Dann, was mir auch nicht klar wurde in der Recherche, wir haben ja die Situation mittlerweile, natürlich, weil viele Eltern natürlich beide irgendwie Geld verdienen müssen, dass 50% der Schüler in Deutschland sind in Ganztagsschulen. Das heißt, das kriegt dann natürlich auch nochmal eine andere Dynamik, das Ganze. Wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, wir waren halt um 1 Uhr fertig mit der Schule und dann ging es nach Hause. Und dann ging die Bewegung eigentlich erst so richtig los. Viele Schüler sind halt den ganzen Tag in der Schule. Also ohne Bewegung wird es dann natürlich auch eng. Man darf natürlich jetzt auch, das ist jetzt sehr holzschnittartig, was wir machen. Es gibt natürlich auch viele Schulen, die ganz tolle Konzepte haben. Aber wir können ja jetzt nicht einzelne Schulen vorstellen. Vielleicht können wir das mal mit einem Interview versuchen von einer Schule, die es vielleicht auch ein bisschen anders macht. Und dann noch ein Einflussfaktor, den ich noch nennen möchte und damit auch so ein bisschen das Thema Status quo in Deutschland vielleicht abschließen, ist natürlich auch die Corona-Zeit. Also ich habe zum Beispiel eine Studie gelesen von der Universität Potsdam, die hat gezeigt, dass 40% der Kinder, das fand ich schon krass, da jetzt eine deutlich schlechtere Ausdauer hat, dank in Anführungsstrichen der Schulschließungen. Und da war natürlich auch, ist natürlich auch ein Wahnsinns-Impact gewesen, diese ganze Corona-Zeit und die Zeit, wo man dann gar nicht, ja, sich mit seinen Freunden treffen konnte und die wenige Bewegungszeit, die man eh hatte, dann auch noch auf Null gegangen ist und sich zum Teil dann vielleicht auch nicht erholt hat. Also das war schon auch dann ein großer, großer Impact, negativ gesehen.
Ja, und das hat auch nochmal einhergehend mit, ich glaube, die Valeria vor 2 Wochen hat es geteilt im Podcast mit dieser krassen Statistik, wie viele Kinder dann, bevor sie 13 sind, aus der Vereinsstruktur rausfallen, also sind so einen, ja, Dropout erfahren. Ja, wahnsinnig erschreckend. Und was du auch angesprochen hast mit den Ganztagsschulen, das ist auch was, wo ich im Vorhinein dachte, so, warum spielt dann Sport noch so eine geringe Rolle? Also, du weißt, ich bin viel im US-Sport groß geworden dann, also gerade durchs College, wo ja einen in der Schule, also in der High School, in der Middle School, an der Uni später, Sport eine riesen Rolle spielt, was ja auch mit dem Ganztageskonzept, das dort ja schon viel länger vorherrscht, einhergeht. Also dass man den Nachmittag über viel, viel mehr organisierten Sport hat. Klar, die haben nicht so die Vereinsstruktur und der Sport ist da viel mehr über die Schule organisiert. Deswegen, das kann man sich ja nicht über einen Kamm scheren. Aber ich dachte mir da so ein bisschen überspitzt, ja, was machen die denn den ganzen Tag in der Ganztagsschule? Also wieso spielt da Sport immer noch so wenig eine Rolle? Deswegen finde ich auch gute Gedächtnisflitzer an uns, dass wir da auch ein bisschen mal tiefer reingehen und schauen, wer macht es denn gut und wer macht es denn richtig?
Ja, in dem Zusammenhang, weil du die USA erwähnt hast, also da jetzt auch den Blick über den deutschen Suppentellerrand sozusagen, fällt mir zuerst mal Frankreich ein. Da habe ich herausgefunden, dass fast jede Schule, und Frankreich ist ein großes Land, fast jede Schule hat ihr eigenes Sportteam. Also das ist auch interessant, die auch gegen andere Schulen antreten. Also das ist dann auch wie das Highschool-System in den USA, dann vielleicht im Kleinen, wahrscheinlich auch mit Sicherheit sogar nicht so professionell oder irgendwie, aber zumindest gibt's eine Struktur. Und ich erinnere mich an unsere Zeit, also wir hatten dann irgendwie so ganz alibimäßig mal irgendwie wurde es so gehandhabt mit einem Sportteam und da irgendwie auch so die Lust zu vermitteln, nicht nur der inklusive Gedanke oder alle mitzunehmen, aber auch die, die wirklich dann mehr leisten wollen und vielleicht auch Aushängeschilder sind, wo auch andere Schüler vielleicht auch ein, ja, anfeuern können oder einen gewissen Stolz zeigen, hey, das sind Leute von uns, die irgendwie die Schule repräsentieren. Sowas gibt's ja auch nicht. Also in dem Stil oder nur ganz, ganz versteckt sozusagen. Also man findet wahrscheinlich sowas, aber es ist halt überhaupt nicht in der Debatte drin. Ja,
ja, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, also wir haben ja darüber gesprochen, dass die eigentliche Rolle vom Schwulensport in Deutschland so diese zusätzliche Bewegungserfahrung ist, weil wir ja diese Vereinsstruktur haben, die ich eigentlich auch super finde. Gleichzeitig mit der Entwicklung hin zu mehr Ganztagsschulen, weil auch einfach, wenn beide Elternteile vorhanden sind, auch beide arbeiten gehen oder arbeiten gehen wollen oder müssen. Mit der Entwicklung hin zur Ganztagsschule, das wahrscheinlich auch ein bisschen so einen gewissen Shift erfahren muss, weil dann wird wahrscheinlich die Schule eine viel größere Rolle in Hinsicht, ja, nicht nur die zusätzliche Bewegungserfahrung, sondern dass da auch der Sport organisiert ist. Und da sehe ich eigentlich, glaube ich, auch für die Zukunft ziemlich viele Möglichkeiten und ziemlich viele Chancen, weil Thema Ganztagsbetreuung, Ganztagsschule, irgendwann ist der Kopf ja auch voll und irgendwann kann man ja nicht noch zusätzlichen Unterricht reinpacken. Deswegen da sehe ich eigentlich auch viele Chancen, um jetzt mal so ein bisschen vom schlechten Bild des Status quo wegzukommen, dass die Schule eine viel stärkere Rolle auch da einnehmen kann. Weil du sagst es, also organisierten Schulsport gab es ja eigentlich nie. Klar, wir hatten mal, ich glaube, was Jugend trainiert für Olympia. Das war so ein bisschen das, was da angesetzt hat. Aber ansonsten, ja, glaube ich, dass die Schule da eine viel stärkere Rolle einnehmen muss in der Zukunft, um halt auch Ausbildungsstätte für Sport und Bewegung zu sein.
Ja, da soll ja auch unser Buch in die Richtung gehen. Also wir wollen ja hier nicht die zwei Mecker-Obers am Spielfeldrand sein, die alles besser wissen, sondern Fragen stellen, vielleicht auch so ein bisschen aufrütteln und zeigen, wie es vielleicht auch anders gehen kann und da einfach einen Beitrag zu leisten. Also darum geht's eigentlich. Und wenn man jetzt den Blick in die anderen Länder wirft, vielleicht auch da hat natürlich auch so die olympische Bewegung dann auch viel möglich gemacht. Wenn man sich an London erinnert, die Olympischen Spiele in London und Frankreich jetzt auch, da haben natürlich auch, ich habe von Frankreich gehört, dass auch viele, viele Schulen so Sportkits bekommen haben, also Ausstattungen. Also da denken wir vielleicht auch immer ein bisschen zu groß. Es muss nicht immer gleich die neue super Turnhalle sein oder der super gepflegte Rasenplatz draußen. Es reicht ja auch, da denke ich an sowas wie Calisthenics oder so, da habe ich mir auch mal ein bisschen die Preise angeschaut von so Anbietern, die dann solche Anlagen dann auch bauen oder anbieten und das geht. Also da kann man auch viel, glaube ich, auf der individuellen Ebene mit anderen Familien sich fast zusammenschließen. Dann ist da viel möglich. Also ich sage nicht, dass die Eltern das machen müssen, aber man muss vielleicht auch nicht immer groß warten auf die Politik, bis sich da was dreht, sondern man kann, glaube ich, sehr, sehr viel mit relativ kleinen Mitteln machen. Und ich denke auch, dass die Sportartikelfirmen da auch helfen können und viel auch Ausschussware haben. Da ist schon viel möglich, was jeder Einzelne da noch machen kann. Ich würde jetzt noch ein paar Fakten zu dem Blick über den Tellerrand hinaus liefern. Also ich habe gelesen zum Beispiel, dass, wenn ich da so durchgehe, also Frankreich hatte ich genannt, in Schweden, der Traum von vielen meiner Altersgenossen gehört auch Skifahren zum Sportunterricht, teilweise natürlich, ist nicht überall so, aber dass die Da kann es dann auch gut sein, dass Schüler den Sportunterricht auf Langlaufskiern verbringen im Freien. Mhm. Finnland hattest du genannt, ist ja irgendwie, ich habe irgendwie eh den Eindruck, dass Skandinavien alles großartig macht. Also irgendwie ist da irgendwie auch, ist ein Wahnsinn. Immer wenn es um irgendwie Schulthemen geht, habe ich das Gefühl, man braucht eigentlich nur Skandinavien sich anschauen und sich danach orientieren. In Holland ist es so, dass auch ein interessanter Umstand, Schwimmen lernen. Wo lernt man Schwimmen? In den Niederlanden ist es so, dass das zum Pflichtprogramm dazugehört. Und ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen parat, aber es sind erschreckende Zahlen, dass immer mehr Kinder gar nicht mehr schwimmen können oder richtig schwimmen können.
Und da kann ich tatsächlich sogar direkt die Zahlen liefern, weil das hatte ich super. Auch. Also weil das fand ich auch wahnsinnig eine krasse Entwicklung. Also die Quelle, was ich gefunden habe, stammt, glaube ich, noch aus letztem Jahr. Aber zum Beispiel 2017 war es wohl so, dass knappe 10%, also 1 von 10 Kindern, zwischen 6 und 10 Jahren nicht schwimmen konnte anhand von Angaben in Eltern. Ist jetzt nicht super wenig, ist jetzt aber auch nicht besorgniserregend viel. Mittlerweile, und ich glaube, das war eine Zahl aus 2023, sind es 20%. Also wahrscheinlich auch mit der Corona-Zeit, wo viele solche Möglichkeiten natürlich auch geschlossen waren, hat sich diese Zahl verdoppelt. Und das ist ja schon krass. Also ich selber habe sehr unter sehr schwierigen Umständen schwimmen gelernt. Ich hatte Schwimmkurs im Schwimmbad in einem Nachbarort. Der war morgens so früh, was schon nicht meine Zeit war damals. Und dann war das Wasser immer so kalt. Mir wurde es auch nicht einfach gemacht, zu schwimmen zu lernen. Aber 20% zwischen 6 und 10 Jahren finde ich schon sehr erstaunlich. Das da nur als Ergänzung, weil wir gerade drüber gesprochen haben.
Ja, und dann habe ich die Ergänzung zur Ergänzung, weil das hatte ich neulich gehört. Das fand ich ganz interessant. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob es die App auch in Deutschland gibt, aber in den USA ist es so, weil die das gleiche Problem haben, auch von der Logistik. Wo kann man den Schwimmunterricht dann auch durchführen, wenn es nicht über die Schulen läuft, sondern über private Initiativen? Ist dann natürlich auch die Poolzeiten begehrt. Und da gibt es eine App, dass du sozusagen als reicher Mensch, der in der Regel reicher Mensch, der halt einen Swimmingpool daheim hat, deinen Swimmingpool quasi eintragen lassen kannst. Und dann zahlst du irgendwie als Privatperson mit deinem Kind eine gewisse Gebühr, kannst dann hingehen. Und da gibt es dann auch ganz basic Modelle, dass man einfach nur irgendwie eine Stunde schwimmen üben kann, bis hin zu ganz ausgefeilten Modellen, also auch mit integriertem Unterricht, mit irgendwie Drinks noch danach, so ungefähr für die Eltern. Also fand ich erstaunlich. Muss mal schauen, wie die App heißt, dann tue ich sie auch in die Shownotes.
Kurze Anmerkung dazu, das ist ja schon auch spannend, weil in den USA ist es ja schon so, dass es eine absolute Privatisierung von Sport stattfindet oder stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob es jemals anders war, aber sowas trägt ja auch dazu bei, was ja früher oder was ja eigentlich hier Vereine unternehmen sollten. Ich meine, das würde jetzt ein riesiges Thema aufmachen, aber geht halt genau wieder in die Richtung so die Privatisierung von Sport, die vielleicht ein bisschen auch die Kapitalisierung vom Sport, ist ja natürlich in den USA auf einem ganz anderen Niveau als bei uns.
Also Großbritannien fand ich ganz lustig, dass Cricket und Rugby Pflicht, das wäre bei den deutschen Bundesländern, ich weiß gar nicht, in Bayern dann wahrscheinlich so Fingerhakeln oder so oder andere.
Eisschießen.
Ja, genau sowas. Nein, Spaß beiseite, aber das ist natürlich in Großbritannien auch eine Sache der Tradition, aber finde ich ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Was ich witzig fand oder auch interessant, also in Polen hatte ich recherchiert, gibt es auch Tanzkurse in die Schule integriert, ist ja auch nicht das Schlechteste. Italien, das fand ich auch spannend, gibt es auch geistige Gymnastik sozusagen mit Schachunterricht. Also zumindest viele Schulen, die teilnehmen. Das hätte ich als Kind, glaube ich, auch sehr cool gefunden. Also so irgendwie spielerisch auch so eine Art geistige Herausforderung zu haben. Das ist jetzt natürlich in dem Sinn kein Sport, aber das ist vielleicht auch was Lustiges. Und Irland wollte ich dich jetzt fragen, nämlich ähnlich mit den lokalen Traditionen ist es da Gaelic Football und Hurling. Da erwarte ich mir jetzt von dir, dass du mir Hurling erklärst, weil ich weiß nicht, was das ist.
Da müsste ich aber auch nebenbei googeln. Also unter Hurling habe ich keine Vorstellung. Ich weiß zwar, was Curling ist, aber Hurling klingt dann doch nach einer irischen Traditionssportart, die Kelten damals erfunden haben.
Ja, ich glaube, es geht richtig auf, da gibt es richtig auf die Socken sozusagen. Ich glaube, es geht
ich
richtig.
Ich habe auch so diese Strongman-Competitions, keine Ahnung, wo man Heuballen weit wirft und sowas im Kopf, aber ja, Hurling habe ich jetzt wirklich gar keine Vorstellung, was das sein könnte. Um vielleicht abschließend eine letzte Sache noch hinzuzufügen, die ich auch spannend fand in der Recherche, was auch wieder die Skandinavier ganz cool machen. In Dänemark, und das ist jetzt ein bisschen weiter weg vom Sport, sondern eher in der
Region. Immer die Skandinavier, echt.
Ja, ja. Da geht's ein bisschen mehr Richtung Gesundheit und Wohlbefinden, aber auf jeden Fall was mir damals als Schüler sehr entgegengekommen wäre. Also da spielt Wohlbefinden eine sehr große Rolle und unter anderem Förderung von Schlaf und Entspannung, was zum einen dadurch ja umgesetzt wird, dass es spätere Schulanfangszeiten gibt. Also ich habe früher ja dieses um 6:30 raus, um 7 den Bus zu bekommen. Ah, das ist mir schwer gefallen. Also das wäre was mir auf jeden Fall helfen würde und das hat geholfen hätte. Und dass tatsächlich auch Entspannungsmaßnahmen Teil von einem Schultag manchmal sind, finde ich eigentlich auch
sehr
spannend.
Gut, ja.
Das hilft ja auch langfristig. Wahnsinnig, wenn man das in der Schule schon mitbekommt. Also wenn man Tools an die oder Möglichkeiten an die Hand bekommt, wie ich mich während einem stressigen Arbeitsalltag oder allgemeinen Tag entspannen kann, ist ja wahnsinnig wertvoll. Also fast genauso wie kriege ich Sport und Bewegung in meinen Alltag integriert.
In der Theorie super, finde ich mit der Entspannung. Ich erinnere mich an eine verzweifelte Französischlehrerin bei uns, die dann auch Meditation eingeführt hat. Und da gab es auch schlimme Szenen. Natürlich haben wir das alles torpediert. Zum Teil haben irgendwie 5 Kinder gleichzeitig das Summen angefangen und die war dann total mit den Nerven fertig. Also
da braucht
auch wie so ein Sack
Publikum.
Das richtige Publikum und die Schüler können auch wie so ein Sack Flöhe sein, die da schwer zu stoppen sind, vielleicht dann auch die auf individuelle Ebene oder nur mit kleinen Grüppchen oder Jungen und Mädchen zusammen oder so. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es sicher Möglichkeiten und klar, also man hat da natürlich eine wahnsinnig krasse Riesen-Ironie-Brille auf oder zumindest ich damals oder wir als Klasse, aber da gibt es sicher auch gute Möglichkeiten, das Ganze dann trotzdem sinnvoll durchzuführen, ja.
Ja, das ist richtig.
Ich würde sagen, wir kommen für dieses Mal jetzt schon fast zum Ende. Wie gesagt, es sollte so ein erster Berührungspunkt sein oder eine erste Startdiskussion zum Thema Schulsport. Wir haben auch in den kommenden Wochen noch sehr spannende Gäste, auch da spezifisch Experten, die sich viel besser auch mit den Zahlen auskennen, mit der Studienlage wie wir. Das war also so eine Art Mix aus Anekdoten und ein paar Zahlen. Ich würde vielleicht die Folge damit beschließen in der Sportfamilie heute, dass wir vielleicht nochmal nach außen gehen und vielleicht auch noch Fragen aufwerfen, die man stellen könnte. Ich würde sagen, dass wir uns ein bisschen die Bälle hin und her spielen, was interessante Fragen sein könnten. Ich glaube, wir hatten auch schon ein paar genannt. Muss es wirklich ein Schulsportfach sein? Also das wollen wir einfach sozusagen unseren Hörern dann mitgeben, so als kleine Denksportaufgabe. Und kann man uns natürlich dann auch gerne kontaktieren zu. Muss es ein Fach sein oder sollte man nicht eher zuerst davon ausgehen, dass man es irgendwie mehr in den ganzen Alltag reinbringt? Dann hatte ich auch noch für mich die Frage irgendwie, was ist mit Digitalisierung? Kann man da nicht irgendwie viel mehr machen, wo die Kinder sowieso schon sind? Ich glaube, du hattest auch so eine Passage auch mit der Valeria, wo man sagt, vielleicht die Kinder und Jugendlichen viel mehr abholen oder vielleicht war es auch mit Florian, wo sie eh schon sind. Also das finde ich irgendwie auch noch eine große Chance, ohne das jetzt näher zu definieren. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Fragen, die du dir stellst und die vielleicht für andere und die Hörer auch interessant sind?
Ja, total. Vor allem eine Sache, die wir ja vorhin kurz angeschnitten haben. Mich würde total interessieren, wo funktioniert es in Deutschland denn gut? Also wo ist denn Sport und Bewegung in einem coolen Konzept umgesetzt? In der Schule zum Beispiel. Weil wir haben ja viel darüber gesprochen, es ist schwierig, es ist auch ein paar Statistiken dazu genannt, was nicht so gut läuft. Im Gegenteil würde mich daran interessieren, hey, wäre spannend zu sehen, was braucht's denn, um ein cooles Konzept umzusetzen? Also ganz einfach, wo sind die spannenden Bewegungskonzepte in der Schule und wo sind die gut umgesetzt? Das würde mich vor allem interessieren.
Also da kann man uns jederzeit erreichen. Wie gesagt, E-Mail-Adresse findet man in den Shownotes. Da sind wir jederzeit dankbar für Input. Vielleicht ist es ja auch in der Schule, wo eure Kinder sind, schon gut geregelt. Dann lasst uns das auch wissen. Und ansonsten, Leon, würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Hast du noch eine weitere Schulsport-Anekdote oder gibt es irgendwie einen Schulrekord, den du aufgestellt hast, den du noch mitteilen möchtest?
Ich überlege gerade, einen Schulrekord glaube ich in dem Sinne nicht.
Die Messwerte muss ich jetzt schon noch mal kurz wissen. Also Weitsprung?
Weitsprung kann ich mich nicht erinnern. Cooper-Test weiß ich aber, dass mal mein bestes Ergebnis, glaube ich, so um die knapp unter 11 Minuten waren. Da war ich dann sehr stolz drauf. Sprint war auch immer meine Disziplin. Also
nee, 60. Das kann nicht sein, was du gerade gesagt hast. Cooper-Test ist doch 12 Minuten so weit laufen, wie man kann. Dann kann er nicht
11 Minuten. Ja, beziehungsweise was wir damals für die 1 oder für die 15 Punkte gebraucht haben, war 3200 Meter.
Ja, so rum, ne?
So rum, genau, ja. Ja, am Sprint war ich immer sehr gut, da habe ich jetzt keine Zahlen mehr im Kopf. 60 und 100 Meter, da müsst ihr wahrscheinlich nochmal in den Abitursachen nachschauen. Und ja, eigentlich alles, was Laufen betrifft, da hatte ich sehr große Freude dran.
Hochsprung?
Cooper-Test. Oh, Hochsprung war auch nicht meine Disziplin, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie was so mit 1,60 im Kopf, könnte aber auch völlig falsch liegen, weil das letzte Mal, dass ich tatsächlich über eine Hochsprungstange gesprungen bin, ist sicher 12 Jahre her.
Nein, das ist noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Also da erinnere ich mich an ein Interview, das ich geführt habe mit dem Carlo Trenhardt, der mal den Hallenweltrekord aufgestellt hat und wahnsinnig erfolgreich war. Dem habe ich dann gesagt, dass ich irgendwie glaube, ich war wirklich bei, das war wirklich pathetic. Also ich war 1,35 oder 1,40, wahrscheinlich ist 1,40 schon geschönigt. Und dann hat er mich völlig entgeistert angeschaut, wie sowas überhaupt sein kann. Also halbwegs sportlicher Mensch. Und er hat gesagt, so 1,70 so ungefähr kann irgendwie jeder springen. Natürlich aus seiner Perspektive. Ich weiß es nicht, welche Zahl es war, aber der war völlig fix und fertig mit den Nerven, dass ich so schlecht war.
Ja, aber dann wirklich mit 1,60, was ich irgendwie im Hinterkopf habe, doch gar nicht so schlecht als 16, 17-Jähriger. Aber die Zahl schwirrt irgendwo im Kopf rum.
Ich werde es nachrecherchieren, jetzt gleich bei deiner Schule anrufen. Ja, nächste Woche gibt es dann wieder eine Interviewfolge. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Und wie gesagt, für Kritik, Anmerkungen, Fragen, Wünsche jederzeit uns schreiben.
Genau, gerne jederzeit melden.
Die Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.